des auferstandenen Herrn sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort im Zeugnis des ersten Buches Mose, Kapitel 8, die Verse 1 bis 12. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind kommen auf Erden, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monates ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats sahen die Spitzen der Erde hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm zurück. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, die Erde ist gut geschaffen, Tov Me'od, sehr gut, so hieß es am Ende der Schöpfung, wunderbar. Doch dann kam die Geschichte von Adam und Eva. Adam und Eva waren ins Paradies gesetzt und es war wunderbar, man kann das Mikrofon ganz ausmachen, ich kann laut sprechen. Ja. Es war wunderbar im Paradies dort. Doch die Menschen haben alles kaputt gemacht, indem sie die Grenze überschritten hatten, die Gott ihnen gesetzt hatte. Es gab einen Baum, der verboten war. Und sonst Leben, Hülle und Fülle, und das war nicht genug. Man wollte diesen einen Baum, die Frucht dieses Baumes, konnte die Grenze nicht halten und hat die Grenze überschritten und dabei alles zerstört. Die Menschen sind aus dem Paradies herausgeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes, und müssen nun auf dieser Erde leben, auf dieser Erde, wo nun beides da ist, Segen und Fluch. Wo es Schönes gibt, herrliche Tage, aber auch Schweres. Eine Schöpfung, die wunderbar ist, die aber durchzogen ist von einem Sprung in der Schüssel, den wir bis heute haben. Deswegen ist beides da. Wenn ich diese Geschichte mit den Konfirmanden bespreche, dann kommt meistens die Frage, hey, das ist ja ungerecht. Wenn Adam und Eva nicht von dem verbotenen Baum gegessen hätten, dann dürften wir ja auch noch im Paradies leben. Es gäbe diese ganzen Beschwernisse nicht, mit denen wir leben. Typisch menschliche Frage. Der Mensch will sich entschuldigen, schon damals im Paradies und eben heute auch. Das ist eine klassische rhetorische Frage und der aufgeklärte Mensch, der braucht manchmal etwas länger, bis er diese Geschichten in dem, was sie eigentlich sagen wollen, verstehen will. Eine Verstehenshilfe dabei kann uns der Apostel Paulus geben, der sagt, in Adam haben alle Menschen gesündigt und deswegen, wie er stirbt, so sterben wir alle in ihm. Das heißt, diese Geschichte ist nicht in erster Linie eine historische Geschichte, die geschieht und dann abgeschlossen ist. Es ist eine auch symbolische Geschichte. Es ist eine Spiegelgeschichte, in der wir unser ganzes Leben in seiner heutigen Vorfindlichkeit wiedergespiegelt finden. Es ist nicht nur damals der Mensch gewesen, sondern es ist heute der Mensch, der immer wieder die Grenze überschreitet und das sich nimmt, was ihm verboten ist und der dabei nicht nur seine Welt, sondern die Welt kaputt macht. Ich bin gespannt, wie der Flummi rauskommt nach ein paar Wochen. Die ersten 11 Kapitel in der Bibel, das ist die sogenannte Urgeschichte und eigentlich müsste man es nennen die Urgeschichten, denn da geht es um Grundsätzliches. Das sind alles Spiegelgeschichten, in dem die Ursache für bestimmte Dinge erklärt wird. Warum gibt es verschiedene Sprachen? Warum ist der Mensch so, wie er ist? In dieser Ambivalenz, in dieser Zerrissenheit. Und auch die heutige Geschichte ist eine solche Spiegelgeschichte, in der etwas ganz Ursächliches und Grundlegendes über uns Menschsein, Menschen gesagt wird. Wir sind nicht nur Adams Kinder. Meine Oma hat, wenn ich was angestellt hat, immer gesagt, wir sind halt Adams Kinder, gell? Gefallene Schöpfung. Wir sind nicht nur Adams Kinder, sondern wir sind auch Noahs Kinder. Das wird uns heute gesagt und das qualifiziert uns in einer ganz besonderen Weise. Wir tragen auch die Gene Noahs in uns. Und was bedeutet das? Was für eine Erfahrung wird uns dadurch mitgegeben? Erstens, das Leben ist ein Geschenk. Und zwar in einer ganz anderen Weise, wie wir uns das immer so nett sagen, heißt Leben ist ein Geschenk, so harmlos, naja, ist halt so lebensweisheitlich. Nein, die Noah-Geschichte zeigt uns, dass das Leben noch in einer ganz anderen Weise ein Geschenk ist, dass wir nämlich nicht nur Geschaffene sind als Menschen, sondern dass wir auch Bewahrte sind. Nicht nur Geschaffene, sondern auch Bewahrte. Es ist sozusagen ein doppeltes Geschenk, das wir erleben. Das sagt uns diese Noah-Geschichte. Wir müssen uns das einmal akustisch vorstellen, was da damals der Noah erlebt hat. Ich stelle mir das vor, am Anfang das Nageln, der Hämmer, das geht ja noch, aber dann kommt das ganze Tiergeschrei, es wird immer lauter. Das ist ein Crescendo Furioso, das da durchgeht. Es wird immer lauter und kräftiger. Wir hören Muhen, wir hören Schweinegrunzen, wir hören die Kühe muhen, es wird immer lauter. Und dann fängt es plötzlich an zu regnen. Mit den Konfirmanden mache ich das immer, wenn man dann leis anfängt. Und dann wird es immer lauter, das Geprassel von oben. Aber was die Geschichte sagt, der Regen, die Urflut kommt nicht nur von oben, sie kommt von allen Seiten. Es ist, als würde der Gulli unten aufgehen und kommen die Urchaosmassen heraus, von oben, von der Seite, von oben, unten kommt es durch alle Ritzen hindurch, schlägt es auf diese Arche ein. Das wird immer lauter. Und ich bitte Sie, lesen Sie die Geschichte einmal genau. Da wird nicht gesagt, dass Gott diese Strafe, wie auch immer, verursacht, sondern Gott nimmt nur seine Hand. So ist das Leben, wenn Gott seinen täglichen, beständigen Schutz wegnimmt. Dann kommt das Chaos über uns herein. Wir sind tagtäglich bewahrt. Überlegen Sie sich einmal, wenn wir 10 Kilometer nach oben gehen, können wir nicht leben. Wenn wir 10 Kilometer nach unten gehen, können wir nicht leben. Es ist ein schmaler Raum, wir haben es hier gesehen, ein schmaler, empfindlicher Raum des Lebens, den Gott bewahrt Tag für Tag. Und wenn er nur seine Hand wegnimmt, dringt das Chaos auf unser Leben ein. Das ist die Botschaft in dieser Geschichte. Da handelt nicht Gott aktiv, um uns zu zerstören. Er nimmt nur die Hand weg. Und wenn er nicht da ist, ist Chaos da. Wird immer lauter. Es prasselt aus den Bächen, werden Flüsse, aus den Flüssen werden Seen. Die Seen werden zu einer großen Flut, zu einem großen Meer. Es verschwinden die Häuser, die Menschen, die Bäume, die Berge, am Ende nur noch weites, unendliches Meer. Man sieht nichts mehr und plötzlich ist es totenstill. Es hört auf zu regnen und die Arche wie eine Nussschale auf diesem Meer. Arche heißt, da hat es kein Steuer. Steuermann ist Gott. Wie geht's diesem Noah in diesem Moment der Stille? Wir sehen ja in der Arche oft diesen Ort der Geborgenheit. Aber ich glaube, in diesem Moment war eine ganz große Depression da. Denn dieser Noah hat kein Land gesehen da oben. Er wusste nicht, wo es hin soll. Er hatte nur das Wort Gottes. Sonst nicht. Und er war dort in dieser Stille auf den Wassern des Meeres 150 Tage lang. 5 Monate lang, das muss man sich mal vorstellen. 5 Monate da oben auf dem Nichts. Kein Grün, keine Orientierung, kein Land. Depression. Martin Luther hat diese Stelle sehr tief ausgelegt und er hat gesagt, Noah hat in diesem Moment den vergesslichen Gott gefühlt. Den vergesslichen Gott gefühlt. Haben Sie das nicht auch schon? In der Bibel begegnet diese Erfahrung immer wieder. Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches. Er hat den vergesslichen Gott gefühlt. In den Psalmen, wenn es heißt, Gott, hast du meiner vergessen? Und Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich? Kennen Sie das nicht in den Zeiten der Krankheit, wenn das Ergebnis des Arztes kommt und man nicht weiß, was kommt, wenn man im Krankenhaus liegt, ohne Horizont, man sieht nicht, wo es hingehen soll. Ist das nicht auch der Moment, wo wir den vergesslichen Gott fühlen? Denkt er überhaupt noch an mich? Bin ich für den überhaupt noch existent? Der vergessliche Gott. Und dann heißt es hier, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier, das mit ihm war. Das ist Evangelium pur. Gott gedenkt an Noah mitten in dieser Situation der Depression. Das ist der Scheitelpunkt der Geschichte. Und wir dürfen dieses sich erinnern, wenn Sie jetzt nicht vorstellen, wie Gott, der aus dem Mittagsschläfle erwacht und sagt, ha ja, da ist auch noch der Noah, um den muss ich mich jetzt einmal kümmern, noch einmal Weile, gell? So, mit der linken Hand. Nein, Gott denkt an den Noah und die Arche die ganze Zeit über. Sie ist in seinem Herzen. Es ist ein Drandenken, auch wenn wir es nicht fühlen. Aber aus diesem passiven Bewahren wird nun ein sich zuwenden, ein Handeln, ein Aktivwerden Gottes. Und er wird ein Aktiv. Nach diesem Scheitelpunkt der Geschichte beginnt das große Decrescento jetzt, nach diesem Furioso. Es entspannt sich. Gott lässt einen Wind kommen. Die Wasser verlaufen sich. Und wenn wir es genau lesen, bitte lesen Sie es genau. Christen sollen genau die Bibel lesen. Da handelt Gott plötzlich. Wo es um Rettung geht, handelt er. Das andere war völlig passiv. Da nimmt er nur seine Hand weg. Da handelt er nicht aktiv. Hier ist vom aktiven Handeln Gottes die Rede. Er greift ein. Er lässt einen Wind kommen. Er bewirkt, dass jetzt sich die Situation entspannt, die Wasser sich verlaufen, die Berge auftun und plötzlich tut's einen Ruckler. Die Arche ist auf Grund gelaufen. Jeder Seemann würde jetzt fluchen. Oh, jetzt kommt bald der Untergang. Doch, Noah kann loben und danken, denn er weiß, Gott rettet jetzt. Er erlebt plötzlich den Gott, der sich seiner wieder erinnert, der handelt, der da ist. Manchmal braucht es solche Ruckler in unserem Leben, dass wir spüren, das, was zunächst wie böse scheint, ist gut gemeint und erinnert uns daran, dass Gott handelt in deinem, in meinem Leben. Er erinnert sich plötzlich dieser Noah, dass mein Leben nicht bloß eine zufällige biologische Existenz ist, sondern dass unser Leben ein bewahrtes Leben ist. Das Leben ist ein Geschenk, das erlebt er in diesem Moment. Wir sind Geschaffene und Bewahrte. Das macht uns dieses Geschenk heute ganz groß. Die erste Erfahrung. Und das zweite, das Leben ist ein Wunder. Auch da sagen wir schnell, ja, das Leben ist ein Wunder, wenn wir uns angucken. Das ist ja auch alles wunderbar, wenn wir unsere Glieder bewegen können, die Sinne noch haben, dass unsere Sinne wir noch brauchen können. Das haben wir zu danken, seinem Segen, singt Paul Gerhardt. Ja, das ist ein Wunder. Aber in dieser Geschichte erkennen wir, das Wunder ist noch viel größer, als wir es gemeinhin denken. Das müssen wir uns ja vorhalten, wie es zu dieser Sintflut gekommen ist. Sie haben es vorher gesagt, es reute Gott. Es ist eine Reue Gottes. Warum? Nachdem er die Menschen geschaffen hat und alles so wunderbar ist, geht ständig bergab. Es kommt der Brudermord, Kain und Abel. Es kommen entsetzliche Dinge, die da geschehen. Und es herrscht Mord und Totschlag auf der Erde. Nur noch Böses. Und da reute es Gott. Und er wollte eine Flut kommen lassen und die ganze Welt hinwegspülen, alle Menschen hinwegspülen. Warum? Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Er macht eine Anamnese, wie der Arzt sagt. Er guckt das menschliche Herz an und sagt, das ist alles verkommen. Und er lässt den Menschen wegspülen. Das stinkt ihm. So wirkt es hier. Aber da ist einer, der Noah, der hieß ein frommer Mann und ohne Tadel. Er wandelte mit Gott. Jetzt wirkt das Ganze wie eine Art Ausleseprozess, gell? Die Bösen werden weggespült und die Guten bleiben übrig. Ist das so? Wenn Sie die Schreckensnachrichten in der Zeitungen lesen, müssen wir den Kopf schütteln. Der böse Bär, der sitzt ja nicht nur im Kreml in Moskau, sondern der sitzt in unserem Herzen. Das wissen wir. Wie viel Abgründiges in unserem Herzen ist, davon weiß die Bibel. Nein, es ist nicht so, dass die Guten umgekommen, dass die Bösen umgekommen sind und die Guten und Frommen sind übrig geblieben. So ist es eben nicht. Spannend, als die rausgehen aus der Arche, dort am Gebirge Ararat, da sehen sie plötzlich den großen Regenbogen am Himmel stehen. Das ist übrigens der aufgehängte Kriegsbogen Gottes. Die Israeliten, wenn die im Krieg waren, mussten sie den Kriegsbogen nehmen und waren unterwegs, gell, beim Krieg. Wenn der aber zu Hause an der Wand im Wohnzimmer hing, war kein Krieg, dann war Frieden. Der aufgehängte Kriegsbogen Gottes, das ist dieser Regenbogen Gottes. Es ist Frieden zwischen Gott und Mensch. Und jetzt verspricht Gott im Schein dieses Regenbogens uns etwas Gewaltiges, was uns existenziell beschäftigt und prägt, nämlich solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Verheißung, von der wir alle leben, ob wir es wissen oder nicht. Und dann sagt er noch, ich will hinfort die Erde nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Eine Bestandsgarantie gibt Gott hier. Er wird keine Flut mehr kommen lassen. Er wird die Menschen nicht mehr zerstören. Denn, Ki steht da, denn das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Da steht jetzt noch einmal dieselbe Bestandsaufnahme wie vorher. Auch Gott guckt vorher und nachher, vor der Operation und nach der Operation, das menschliche Herz nochmal an und da hat sich überhaupt nichts verändert. Es wird sogar noch verschärft. Hier wird gesagt, von Jugend an, also ist alles kaputt beim Menschen. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Eine radikale Bestandsaufnahme. Und beim einen Mal ist es der Grund für das Gericht und bei dem zweiten Mal ist es der Grund für die Gnade. Können wir das verstehen? Was bedeutet das? Das ist das eigentliche Wunder. Gott sieht ganz klar. Er weiß, wer der Mensch ist, dass er schwach ist. Wir alle, du und ich, dass er den Abgrund in sich hat. Und das ist das Wunder. Nicht nur, dass er uns geschaffen hat, sondern dass er uns trotzdem liebt. Dass er uns trotzdem lieb hat, diese dennoch Liebe. Obwohl der Mensch so ist, hat er uns lieb. Er erneuert sein Ja, sein Gedenken an uns. Jetzt werden natürlich manche sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, was Gott da versprochen hat. Er hat gesagt, da wird die Erde nicht mehr zerstört. Aber es ist doch dauernd Zerstörung. Es gibt Fluten, es gibt Erdbeben, Vulkanausbrüche. Warum ist das so, wenn es Gott doch so versprochen hat? Und an dieser Stelle möchte ich nochmal dran erinnern. Diese Geschichte ist nicht in erster Linie eine historische Geschichte, die dann passiert ist und dann abgeschlossen ist. Es ist eine Spiegelgeschichte, wie alle Urgeschichten, in denen sich Grundsätzliches unseres Lebens abspielt. Und deswegen ist diese Geschichte noch nicht fertig. Das, was da in der Sintflut geschehen ist, spiegelt sich bei uns immer wieder ab, in diesen Orten der Vergesslichkeit, der Depression. Aber das Ziel wird uns gezeigt, das immer wieder erreicht wird, dieses Ja Gottes, das überall unserem Zerfallen, überall unserem Abgrund steht. Dieses unfassbare Ja Gottes, das uns trotzdem gilt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und das drückt sich in der Taufe aus, dass wir durch die Sintflut hindurch in ein neues Leben gehen. Und jede und jeder von uns wissen das ja auch. Nach der Taufe sind wir ja in unserem Leben nicht so, dass wir nicht mehr sündigen können. Im Gegenteil, das spiegelt sich immer wieder, dass wir zurückfallen in dieses Vorsintflut-Dasein, wie in einem Spiegel. Und deswegen ist für Martin Luther die Buße nicht etwas Einmaliges oder die Bekehrung und dann ist vorbei, sondern Buße ist ein tägliches Geschäft. Wir müssen immer wieder umkehren zum Kreuz, immer wieder den Schatten unseres Lebens hinter uns lassen, immer wieder durch Reue und Neuanfang zu ihm kommen und dann erleben, wie er uns abgrundtief liebt. Und das Wunder erleben, dass wir eben nicht nur geschaffen sind, sondern dass wir, obwohl wir oft ein böses Herz zeigen, von ihm angenommen und geliebt sind. Das ist das Staunen dieses Tages, das große Evangelium in diesem Text. Und was ist dann schließlich drittens unser Auftrag in dieser Welt? Der Noah tut ja auch was. Nein, das meiste macht Gott. Alles Entscheidende macht er. Er lässt die Wassermassen in Bewegung sein. Er ist es, der rettet, der hilft, der ewiges Leben und irdisches schafft. Gott tut alles, das alles Entscheidende. Aber wenn man genauer hinsieht, merkt man, dass ein gewisses Zusammenwirken ist. Der Noah tut auch was. Aber was tut er? Noah wartet. Er hat etwas, was wir immer weniger können. Geduld. Harren, dieses alte Wort. Bei einer Situation ausharren. Tagelang, monatelang muss der Kerl warten. 150 Tage lang, 5 Monate und dann ruckelt's und dann muss er nochmal 3 Monate warten, bis er endlich rauskommt. Ist doch Wahnsinn. Ich habe mal eine Gemeindereise gemacht nach Griechenland. Da sind wir durch das Ägäische Meer rüber an die türkische Küste gefahren, 3 Tage. Und da war Windstärke 8. Es war schon im Herbst. Da habe ich mal Abendmahl gefeiert. Da musste ich zählen, dass ich überhaupt den Mund fand. Gell? Es war abenteuerlich, dort zu leben. Also es war eine heiße Tour. Ich habe noch nie so einen Sturm erlebt. Und ich weiß noch, wie wir dann in Athen angekommen sind, standen die alle mit gepackten Koffern schon 2 Stunden vorher an der Tür. Die wollten raus. Und so könnten wir es uns nach dieser Sintflut natürlich auch vorstellen. Noah will raus. Aber er kann warten. In großer Geduld, das Zeichen Gottes, harrt er im Gebet. Dann lässt er zuerst den Raben fliegen, da geht nichts. Der bleibt desorientiert über den Wassern. Dann kommt eine Taube zum ersten Mal. Sie kommt bald wieder zurück. Dann wartet er nochmal eine Woche. Dann kommt die Taube zurück mit einem Olivenzweig im Mund, ein Zeichen der Hoffnung. Und dann nochmal eine Woche lässt er sie fliegen und sie kommt mehr wieder. Und jetzt handelt er. Warten und pressieren. Wenn Sie mal in Bad Boll sind, dann gucken Sie mal auf den Kursaal oben hin. Da steht nämlich drüber W und P. W steht für König Wilhelm, der das hat bauen lassen, und P für seine Frau Pauline. Und der Bad Boller Pfarrer Blumhardt hat es anders gedeutet. Er deutet es auf die Aufgabe der Christen, dieses W und P, nämlich warten und pressieren. Warten an der Stelle, an der richtigen Stelle, Geduld haben und auf Gottes Stimme hören und nicht etwas verzwingen wollen, was jetzt nicht geht. Ich denke einfach, wenn Sie, wir Gemeinden alle sind ja gerade in der Krise, das wollen wir ja ehrlich sagen. Wir haben abnehmende Gliederzahlen. Es ist nur selten, dass Menschen gerade zum Glauben kommen. Es ist eine schwierige Zeit gerade. Aber da ist es notwendig, dass wir jetzt nicht mit Gewalt alles verzwingen und Druck machen, sondern dass wir in der richtigen Weise warten, beten, diese Zeit der Schwierigkeit, auch der Depression aushalten, fröhlichen Mutes, weil unser Herr da ist und wir uns in diesem Warten mit ihm verbunden wissen dürfen. Und dann, wenn es gilt, jetzt aber aus dieser Lethargie herauskommen, die Türen aufmachen, einladen, Menschen begegnen und dann handeln zum Wohl und zum Heil der Welt, die Schöpfung bewahren, dort das tun, was nötig ist, und dann Menschen aber auch das ewige Leben anbieten durch Jesus Christus, dass das Evangelium klar deutlich wird in dieser Welt. W und P, warten und pressieren, das ist unsere Aufgabe. In der Antike war es übrigens so, da hatten die Schiffe, als sie sich noch nicht manövrieren konnten mit dem Mond, da hatten sie immer Tauben bei sich. Das war dort üblich. Warum? Die Tauben haben einen natürlichen Instinkt. Wenn man die mitten im Wasser loslässt, die wissen genau, wo das Land ist. Es ist in denen. Das konnten die Menschen damals wissen. Die wissen genau, wo das Land ist. Also wenn man unterwegs ist auf dem Mittelmeer und weiß nicht, wo jetzt Land ist, dann hat man eine Taube fliegen lassen und ist dann in diese Richtung gefahren, wo die Taube hingeflogen ist. Wir Menschen dürfen uns die Fähigkeiten, die Gott in die Geschöpfe hineinlegt, zunutze machen. Wir dürfen forschen, wir dürfen erfinden, wir dürfen uns nicht in diese weltabweisende Haltung hineinbringen lassen, als sei das alles Böse da draußen. Nein, Gott hat so viel Wunder hineingelegt, die uns helfen wollen auf unserem Weg durch diese Welt. Liebe Schwestern und Brüder, im Spiegel dieser Noah-Geschichte lernen wir, was Gott von uns haben will. Dass unser Leben ein Geschenk ist und wir darin das Wunder Gottes sehen dürfen, dass das alles noch viel größer ist, als wir uns das vorstellen. Nicht nur Geschaffene, sondern Bewahrte, jeden Tag neu bewahrt. Und dass dieses geschenkte Dasein aber auch eine Aufgabe für uns hat, nämlich an der richtigen Stelle zu warten und dann zu handeln, zu beten und zu arbeiten, und aus dem Ruhen gestalten in Jesu Namen. Das schenke uns Gottes Heiliger Geist. Amen. Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und blüht, wir wollen dieses Lied miteinander.